Das ist viele Jahre her. Da wusste man bei uns nicht viel über die Untergrundgemeinden in China. Und da haben dann die chinesischen Auslandschristen gesagt, soll doch mal einer von den evangelikalen Missionen nach China kommen. Und sie würden dann die Verbindung schaffen zu den verfolgten Hausgemeinden. Und ich wurde damals ausgesehen, bin dort nach China gereist. Mein Vater sollte eigentlich dabei sein, der wurde noch krank kurz vorher. War ganz bewegend. Zusammenkünfte in den Hotels und dann auch vor Ort, auch in einer Hausgemeinde von Wang Mingtao, der auch sehr lange in Haft war. Mit einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung sind wir mit 140 Leuten auf dem Boden gesessen, haben diesem alten, über 90-jährigen treuen Bruder zugehört. Und dann hat mich einer dieser chinesischen Christen durch Peking geführt und erzählte mir, dass er 23 Jahre im Straflager saß. Was war das Schwerste? Ich hatte keinen Bruder, sagte er. Ich war ganz allein. Hatte die Bibel nur, soweit ich sie im Kopf hatte. Die haben ja viel auswendig gelernt, die weisen Chinesen. Ich sage, was hat denn dich durchgetragen? Dann hat er dieses Lied erwähnt. Das habe ich jeden Tag vor mich gesungen, vom Kreuz, dass ich Jesus einmal auf dem Thron sehe. Das ist für uns ganz wichtig, Jesus in seiner Kreuzgestalt. Zinzendorf hat ja gesagt, das sei der Höhepunkt der Gottesoffenbarung. Was an Ostern dann sichtbar wurde, das ist dort passiert in der Kreuzigung von Jesus. Und nun erleben wir in unseren Tagen, dass ganz viele Leute sagen, das Kreuz muss weg. Muss raus aus den Gerichtssälen. Das dürfen wir den Kindern nicht zumuten, die feinfühligen Mütter, die ihren Kindern den schlimmsten Sexunterricht zumuten, sagen, das Kreuz darf man nicht mehr ansehen, aber das, was Jesus erleidet, ist ja unser Leben. Unser Sterben, es hat mich immer auch bewegt, dass ganz viele Menschen heute noch nie bei einem Sterben dabei waren oder gar einen Toten gesehen haben. Das Elend eines Menschen in der Kraftlosigkeit. Wenn man nur den Menschen kennt von den Sporttriumphen her und von der Jugend und von dem, was er kann und von den Träumen, die man hat, was wir alles tun. Meine Großmutter Busch, meine Mutter war ja Schwester von Wilhelm Johannes Busch, die hat ja viel Liebe uns erwiesen. Hülben als Witwe, über die 30 Jahre Witwe und den vielen über 40 Enkeln. Und die hat gesagt, eine Predigt, die nicht auf das Kreuz zielt, ist eine verlorene Predigt. Das muss jedes Mal dahinter stehen. Ich kann nichts, aber Jesus kann. Er macht aus dem Torso meines Lebens etwas Neues. Und das ist was ganz Wunderbares in dieser Passionswoche. Für mich in der Gemeinde immer der Höhepunkt. Wir haben sogar in der Passionswoche immer nachmittags oft Bibeltag gemacht mit drei Bibelarbeiten nacheinander. Haben liebe Brüder eingeladen, die uns dann hineingeführt haben. An der Passionswoche darf man auch mal die Arbeit ruhen lassen und hören, was das alles für uns bedeutet. Und heute am Gründonnerstag ist das ja ganz wichtig, wie Jesus das beim Abendmahl gesagt hat, für euch. Jesus stirbt nicht, weil er am Ende ist mit seinen Möglichkeiten. Er ist der Herr, dem alle Gewalt gehört im Himmel auf Erden. Gott hat ihn gekrönt, hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Nein, er hat es gesagt, diesen Weg in die Tiefe menschlicher Niedrigkeit ging ich für dich. Und das darf man nie vergessen, für dich. Das ist das Entscheidende beim Abendmahl. Am letzten Sonntag über die Opferung Isaaks gepredigt. War da gerade in Landeskirche Ihr Text, den wir hatten. Und die Geschichte kann man ja kaum lesen, wie der Vater seinen Sohn nimmt. Und der Isaak sagt noch, Papa, wo ist Opfertier? Und der Vater bringt sie um die Lippen zu sagen, du bist Opfer. Und dann nimmt er das Messer in die Hand. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in einer Grundschule im Religionsunterricht in Tuttlingen erzählt habe. Die Kinder plötzlich wie erstarrt, wie der Vater das Messer in die Hand nimmt. Das ist ja furchtbar. Und dann greift Gott ein. Er hat aber seines eigenen Sohnes nicht verschont. Das ist ganz wichtig. Und wir können die ganze Passionsgeschichte nur verstehen aus dem Alten Testament. Und jetzt lese ich unseren Abschnitt, Johannes 19, Vers 28. Johannes 19, Vers 28. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Zunächst einmal wichtig, überall kommt das ja, auf das die Schrift erfüllt würde. In unseren Tagen ist es leider sogar bis in Gemeinschaftskreise üblich geworden, dass Leute sagen, du darfst die Bibel nicht buchstäblich, wortwörtlich nehmen. Eine Not sogar an Bibelschulen, ein ganz furchtbares, notvolles Thema. Wenn ich das Wort Gottes nicht wörtlich nehmen kann, wie soll ich es denn dann nehmen? Ich kann jeden Satz nur wörtlich nehmen oder kann ihn überhaupt nicht nehmen. Die Bibel gilt wörtlich oder gar nicht. Und das ist so toll, die ganze Leidensgeschichte ist eine Erfüllung der Schrift des Alten Testaments. Wie wir mit einer Reisegruppe in Jerusalem waren, haben wir damals den Viktor Smatja getroffen, einen wunderbaren Judenchristen, der eine große christliche Druckerei betrieb, ein jesusgläubiger Jude, der zum Glauben an Jesus kam, weil sein Vater ermordet wurde damals. Und eine Säule der Jesusgemeinde ist in der Prophet Street. Und da hat jedem Teilnehmer eine Schrift geschenkt von Adolf Safir, einem Sohn eines Rabbinen, der Christ wurde. Und da heißt es, du kannst nur Adolf Safir mit Christus im Alten Testament finden. Überall im Alten Testament steht von Jesus. Jetzt habe ich gerade von Isaaks Opferung gesprochen. Ja, Gott hat seines Sohnes nicht verschont. Das hat er Abraham nicht machen müssen. Aber Gott hat es für seinen Sohn gemacht. Den hat er dahin gegeben. Und das ist das Pfand für dich in deinem Glauben. Morgen sagt man, das ist der Nagel, an dem alles hängt in deinem Glauben. Und das ist ganz wunderbar. Psalm 22. Steht in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, in der Septuaginta, ein messianischer Siegespsalm, da, wo es heißt, die Büffel haben mich umgeben, und da, wo das Wort steht, dass die Zunge an meinem Gaumen klebt und vor Durst kann ich nicht, auch das ist der Messias, wo es am Ende heißt, er wird in die Länge leben, Gott wird ihn ehren, er wird ihm vielen zum Raube haben. Der Siegespsalm des Messias, natürlich ist die Erfüllung dort nur im Alten Bund schon, ich kann die Passion von Jesus nur aus dem Alten Testament verstehen. Und ganz viele Stellen des Alten Bundes. Wilhelm Fischer, ein großer Theologe, hat ja in einem Buch, das ist schon vom Zweiten Weltkrieg geschrieben worden, Stefan Felber vom Gemeindehilfsbund, wo Kochlovius so lange war, der jetzt leidet, da seine Doktorarbeit drüber geschrieben. Bei uns sagt er in Tübingen, der fromme Gerhard von Rath, Wilhelm Fischer hat übertrieben, der hat überall im Alten Testament Jesus gesagt. Nein, das ist nicht übertrieben, das ist so. Und die wichtigste Stelle, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sie unsere Schmerzen. Für mich, er ist um unsere Missetat willen verwundet, unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Ja, erschütternd, und das bewegt uns immer, dass in der Lesung der Synagoge in Israel das nie vorkommt. Dieses Kapitel Jesaja 53. Da hängt die Decke vor den Augen. Was im Alten Bund, da haben wir gesagt, das ist Jesus. Ich habe das neulich mal in einem großen, bekannten Kalender geschrieben, da hat der Redakteur, das wie es gedruckt war, habe ich gesehen, es kommt in manchen Synagogen. Nein, es gibt in keiner jüdischen Synagoge, wird Jesaja 53 gelesen. Der wichtigste Hinweis auf den gekreuzigten Jesus, und das müssen wir wieder verstehen. Es ist bei unserer Jugend im Gottesdienst immer üblich, dass sie sagen, wir wollen neue Lieder singen. Das ist ja unsere Zeit. Wir wollen alles besser machen als die dummen Alten, die früher gesungen haben. Man kann die alten Lieder uns nicht mehr zugeben. Wie hat einer zu mir mal gesagt, ich will doch nicht mehr die Lieder vom Krieg singen. Ah doch, die machen auf einmal ganz begeistert wieder mit den Kriegerles und liefern Waffen und Patronen und Flugzeuge und Haubitzen. Nein, es veraltet nie. Der Psalm 23 ist 3000 Jahre alt. Und Manfred Hausmann, der große Literat, hat gesagt, das Wort Gottes ist nie alt, ist immer aktuell, zu jeder Zeit, wo du es liest. Und das schlägt zu und das trifft ein ganz aktuelles, zeitnahes Wort. Und wehe, wenn du das anpassen willst an unsere moderne Zeit, ausgerechnet an unsere verlogene, korrupte Zeit, an unsere Zeit, die alle Gottesgebote verdreht, und in unsere Zeit, die Gott vergessen hat, da ist ganz wichtig, dass das Wort Gottes zu allen Zeiten wortwörtlich gilt. Ich habe ja einige Bücher auch mitgenommen und da ist mir die Auslegung von Charles Haddon Spurgeon, die Worte im Kreuz, oder dann Betzel, der große bayerische Landesbischof Betzel, der gesagt hat, es darf auch nicht sein, wie manche meinen, die Spannung aufzulösen und sagen, es geht nur um den Sinn der Worte. Nein, es geht um den Buchstaben. Es geht um den Buchstaben bei der Schrift. Und es gibt ein interessantes Büchlein, das hat John Stott geschrieben. Er hat gesagt, wie hat denn Jesus die Bibel behandelt? Er hat gesagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Die Schrift bleibt mit all dem, was sie gesagt hat. Und das ist bis in die Details. Ist doch gar nicht wichtig, ob Jesus Durst hat am Kreuz. Aber so steht es im Psalm 22 wortwörtlich drin, die Zunge klebt am Gaumen. Von den großen Leiden herausgegriffen, das sehen Sie überall bis zum Verrat des Judas, wie es auf das die Schrift erfüllt wird. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass du dich an die Bibel total halten kannst im Leben und im Sterben. Das Wort Gottes trägt dich. Ich habe mir es zur Mode gemacht, ich gehe lieber aus dem Saal raus, bei einer das Wort Gottes lässt, als dass ich mir den ganzen Senf noch anhöre, was einer von menschlichen Weisheiten verzapft. Denn das kannst du wissen, in kürzester Zeit ist das veraltet, was Leute geschrieben haben und gegen die Schrift gesagt haben in den Jahrhunderten. Ich will bleiben, auch wenn die anderen lästern und sagen, das sind Kinderglauben, das heißt das Größte, weil ein Kind das nur echt glaubt, was gilt und was Sache ist. Und darum ist es so schön mit dem Durst. Weil Jesus als sterbender Durst hat, er hat dieses menschliche Leiden erlitten. Wer von Ihnen schon Sterbende begleitet hat, der weiß, dass das ganz große Not ist, dass man oft die Lippen der Sterbenden befeuchten muss. Oft nur mit so einem Wattebäuschen, wo man dann etwas die Lippen wieder stärkt, die dann so trocken sind in dem Mund, wenn der Atem so stoßweise ausgeht. Und warum ist denn das so wichtig? Weil Jesus die Niedrigkeit und Armut meines Lebens erlitten hat. Und das ist ein großer Trost für alle Leiden, die du in deinem Leben hast. Die seelischen Leiden, die Verlassenheit, die Einsamkeit und diese Schmerzen, die so schwer waren, das ist der Blutverlust. Und das sind all die Leiden, auch damals durch die Kreuze und die Nägel, die da in die Hände getrieben waren, Blutverlust, dass da die Feuchtigkeit fehlte. Jesus hat meine Niedrigkeit ertragen. Schon wie bei der Weihnachtsgeschichte von den Windeln von Jesus gesprochen wird. Die Windeln, ach so, da reden wir ja normalerweise nicht drüber. Man hat ihn in die Krippe gelegt, der Sohn Gottes, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der die Welt geschaffen hat. Das dürfen Sie wissen, der auch heute unser Klima in der Hand hat. Das schaffen doch selbst die Grünen nicht, dass sie nur um ein Milligrad das ändern. Was ist das für ein irrsinniger Glauben des Menschen, was er denn könnte? Das hat der Herr in seiner Hand und das Klima war immer anders. Gucken Sie die Moränenhügel von der Eiszeit im Oberland an. Das Klima hat sich immer geändert. Natürlich, in der Offenbarung 16 steht, dass am Ende die Sonne die Erde verdorrt. Und auch das werden die Menschen nicht aufhalten. Und da heißt es, die Menschen beißen sich in die Lippen und lästern Gott weiter. Und das Wunderbare ist doch, Jesus hat die Tiefen meiner Niedrigkeit erfahren und das ist ein ganz, ganz großer Trost für deine Niedrigkeit. Das Wissen auch in den großen Schmerzen, Jesus hat es ausgehalten und überwunden und ich darf darauf blicken, dass Jesus mich hindurchführt, auch diese schweren Leiden. Die Schmerzen sind ja das Schlimmste bei der Krankheit. Krankheiten wären sonst nicht so schlimm, wenn nicht die Schmerzen wären. Und es ist auch interessant, ein bekannter christlicher Arzt hat mir gesagt, er hat die Erfahrung gemacht in seinem Leiden und in dem schweren Sterbensleiden seiner Frau, je mehr er Schmerzmittel einsetzt, umso höher treibt das die Schmerzen wieder. Dass man die Schmerzen doch nicht besiegen kann. Er hat gesagt, ich habe als junger Arzt immer gesagt, man kann alle Schmerzen besiegen. Ist ja wunderbar, was man alles heute auch hat, bis zu den Morphinen, Schmerzmittel, die da sind und die auch nicht abhängig machen. Und trotzdem ist es interessant, dass die Schmerzen zu unserem Leben gehören als ein Fluch unseres Lebens. Die Mutter, die mit Schmerzen Kinder gebärt, schon beim Sündenfall. Und die Schmerzen, unsere Niedrigkeit, ist kein Triumph, wenn wir sterben, sondern der Zerfall unseres Lebens. Wie schwer, macht das auch bitte mit Würde. Wenn die Alten ihren Gedanken verlieren, macht das mit Würde. Ich habe das so wunderbar erlebt, wie dann manche die Alten abgeschirmt haben, dass sie nicht der Kinderleinsputt werden. Sondern das haben die nicht verdient. Große Leute, Professoren mit Doktortitel en masse und überall geehrt, Politiker. Und dann sind sie plötzlich da und liegen da wie Kindlein in ihrer Schwachheit und Ohnmacht. Aber Jesus hat die Niedrigkeit unseres Lebens erlitten. Das ist so wichtig in der Leidensgeschichte. Es wird sonst gar nicht viel erzählt, auch nicht von den Nägeln. Es war ja furchtbar, wenn der ganze Körper an den Sehnen der Hände aufgehängt wird, ob da noch so eine Fußstütze da war. Es gab ja viele Kreuzzugungen. Allein bei einem Aufstand in Rom wurden 600 Leute in der Via Appia gekreuzigt, aufgestellt. Aber wir haben nie eine Kreuzigung beschrieben. Im ganzen Antike nie eine einzige, obwohl es oft vorkam, außer einmal im Evangelium. Und ich finde das toll, dass Jesus die Niedrigkeit und die Leiden durchlitten hat, die wir erleiden. Und das ist ein Trost. Jesus weiß um die schweren Nöte. Mach Ende, Herr, mach Ende. Wo wir oft nur beten können, was wir tragen müssen, an unvorstellbaren Leiden. Ich möchte es jetzt gar nicht aufzählen, aber Sie kennen es ja aus den vielen Erzählungen, auch die schweren Leiden. Es ist oft unvorstellbar, was auch gläubige Leute durchleiden, wie Jesus. Und er weiß das. Es hat ihn gedürstet. Eine Sache, wenn der Körper der Durst ist, was ganz furchtbar Schlimmes. In dem Dorf da oben in Hülben, wo wir waren, da war ein notorischer Trinker in meiner Jugend. Und der hat gesagt, die Leute reden alle vom Trinken, aber keiner redet über meinen Durst. Ist beim Trinker so schlimm, dass er Durst hat und es nie gestillt werden kann. Ganz furchtbar. Aber so herrlich, dass Jesus auch diese Tiefen durchlitten hat. Dieses Leiden ohne Ende, dieses grenzenlose Leiden, die totale Erniedrigung für uns, die Tiefen unserer Menschheit in unserer Zeit, wo der Mensch sich so sehr vergötzt, ist ja ganz furchtbar. Was heute in unserer Zeit als Lebenswirklichkeit dasteht, in der ganzen Generation. Neulich hat ein Journalist, Dr. Schuler, ein Buch geschrieben, die Generation im Gleichschritt. Alle müssen gleich. Und wie der woanders denkt, den versorgt der Verfassungsschutz. Ganz erschütternd, was unsere kommt, die Jugend. Und wir wissen, was richtig ist und was kommt. Und dabei wissen sie es doch überhaupt nicht. In den neuen Gesetzen, die beschlossen wird. Ohne Gott wird alles sinnlos, es geht ohne Gott in die Dunkelheit und mit ihm gehen wir ins Licht. Die Leidensgeschichte zeigt uns die Tiefe des Leidens, die Jesus erlitten hat für uns. Aber das Wunderbare, das, was Jesus groß macht, die Gnade, die er errungen hat. Die Gnade, in der Gnade Gottes darfst du dich bergen. Das hat Jesus errungen, indem er für uns den Fluch, heute Morgen hatten wir es ja, die Gottverlassenheit der Hölle hat er für uns erlitten und hat gesiegt und er hat uns den Himmel aufgeschlossen. Das ist doch herrlich, anders geht's nicht. Ich möchte Ihnen noch mal ganz klar sagen, es kommt keiner zum Glauben durch andere Weise, als dass er das Kreuz von Jesus versteht. Und das ist der Welt eine Torheit. Aber wir dürfen in unserem Zeugnis immer sagen, ich war doch auch so ein stolzer Mensch, bis ich es begriffen habe. Für mich hat Jesus sterben müssen. Das war nötig, weil ich sonst die Gnade Gottes nicht finden kann. Hat ja ein ganz schlimmer Sklavenhändler, der John Juden, versoffen, hat die armen Sklaven nach USA hinübergeführt. Jetzt schon Juden und in einem Seesturm ist das Schiff untergegangen und er ist gerettet worden, er hat zu Gott geschrien. Dieser John Juden hat ja dieses Lied gedichtet, O Gnade Gottes, wunderbar, dieses herrliche Lied, vielleicht eines der meistgesungensten Lieder der Welt. Und er hat in Clapham eine Gruppe gegründet, die Engländer haben spöttisch gesagt, eine Clapham-Sekte, da haben Generäle und Admirale dazugehörte, ganz groß, die haben Wilberforce, einer der größten Parlamentarier, große Karriere vor sich hatten, die haben sich zusammengeschlossen, haben miteinander in der Jesus-Nachfolge beschlossen, unter der Gnade Gottes gegen die Sklaverei zu kämpfen. Sie haben ihre ganze Karriere aufgegeben. O Gnade Gottes, wunderbar. Das hat sie getrieben, die Sünde in dieser Welt zu tilgen, die geschieht. Und sie haben ihr Leben dafür eingesetzt. Aber von der Gnade war das, das neue Leben, das sie errungen haben. Und das hat Jesus hier durchlitten, diese Tiefen des menschlichen Leidens. Und du darfst unter diesem Kreuz von Jesus stehen bleiben. War sehr dankbar, als ich nach Stuttgart kam. Das war damals ein bisschen schwierig. Mein Name war bekannt und ich habe die Kirchengemeinderäte gebeten. Wollt ihr wirklich haben, nicht, dass er nachher Streit kriegt? War sehr viel Widerstand, auch in diesen 70er, Anfang der 70er Jahre. Und da war eine Frau, ihr Mann war Präsident im Oberschulamt, eine ganz treue Frau. Die hat damals auch so gekämpft und hat gesagt, doch, wir wollen Bibel, wir wollen das Kreuz. Und sie hat dann, wie sie selber sterbend lag, hat sie mich gebeten, ich soll ihr ein Kruzifix bringen. Und ich wusste gar nicht, wo ein Kruzifix habe. Ich bin nicht so für die kirchlichen Kunstwerke da so. Und wir haben dann eins noch im Keller der Kirche gefunden. Das habe ich geputzt und habe es ihr gebracht. Und sie hat es sterbend auf den Weißzeugschrank in ihrem Schlafzimmer stellen lassen und sagt, das Erste, wenn ich morgens aufwache, soll das Kreuz sein. Und das Letzte, wenn ich abends in der Dämmerung einschlafe, ist Kreuz. Hat mich tief beeindruckt, wenn Christen das begreifen. Das ist das größte Pfand. Und ich darf wissen, ich bin in Jesus geborgen unter seiner Gnade. Und er deckt mein Leben und ich darf von ihm leben. Und er stärkt mich. War ja schon frech von diesen Leuten, die um das Kreuz rumstanden. Es wäre ja das Einfachste gewesen, Jesus einen Becher kaltes Wasser zu reichen. Aber es war natürlich schuftig, ihm den Essig zu bieten. Es war noch der Spott, am Sterben dann dieses Bittere noch zu geben, das den Durst nur noch verschlimmert. Ich habe lange darüber nachgedacht, oder so war es doch eine Hilfe. Es war kein Schmerzmittel. Es war eine frivole Lästerung des Gottes und auch durch diese Gemeinheit dieser Leute um das Kreuz herum muss er hindurch. Aber dieser Jesus ist dein Herr und jetzt ist ganz wunderbar. Er ist der, der immer vom Lebenswasser gesprochen hat. Der einst schon bei der Samariterin am Brunnen, die arme Frau, die nur mittags, wenn die Leute nicht auf der Straße waren, zum Brunnen gehen konnten, weil ja die Leute dann immer über solche Personen reden, die einen schlechten Ruf hat. Aber Jesus geht auf diese Frau zu und sagt, du brauchst Lebenswasser. 5 Männer hast du gehabt, aber den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Es ist ja die Not der Welt, dass sie Durst hat nach Leben. Wunderbar, ich bin durch die Welt gegangen in diesem Lied. Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre und Liebe und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Man kann in allen Pfützen das Schmutzwasser dieser Welt trinken, aber es macht uns nicht satt. Es gibt keine Sünde, die dein Leben glücklich macht. Sagen Sie das den jungen Leuten nicht. Eine Sünde. Dürfen wir als Alte doch sagen, aus der bitteren Erfahrung unseres Lebens. Keine Lüge. Kein Ehebruch. Nichts macht dich glücklich. Nichts. Der Betrug vom Teufel von Anfang an in der Welt. Und Jesus gibt allein Lebenswasser. Und das heute, wenn unsere jungen Leute ihre Handys haben und diese ganzen Programme dort sehen, wie können wir es ihnen sagen? Das ist die Hauptnot unserer Zeit. Diese Welt, die noch einmal so versuchlich hintritt. Jesus, der Gekreuzigte. In dieser Verfolgung in Schlesien, wo wir schon von Benjamin Schmoll gesprochen haben, ich habe dort bei den Freizeiten mit Wilhelm Busch dieses Lied von Schwedler kennengelernt. Wollt ihr wissen, was mein Preis? Wollt ihr wissen, was ich weiß? Jesus, der Gekreuzigte. Und ich war damals 15 Jahre alt und das hat bei mir so wunderbar gewirkt. Und ich schätze diese Lieder, auch wenn sie heute nicht in unseren Gesangbüchern sind, Sie finden sie alle im Internet. Wenn Sie nur eine Zeile eingeben, das ist herrlich, dann kriegen Sie die ganzen Texte dieser herrlichen Lieder. In der großen Christenverfolgung durch die Habsburger in Schlesien haben die das Lieder, haben sie unter den Büschen und Bäumen getroffen, in Freiluftgottesdiensten, als gejagte Leute Untergrund gemeint, wollt ihr wissen, was mein Preis? Ich darf mich auf Jesus berufen, der ist das Größte, mein Glanz. Wie sagt Paulus, ich will mich nichts rühmen, auch nicht von irgendwelchen Märtyrererlebnissen, die ich für Jesus erlitten habe. Ich kann mich nur rühmen, was Jesus für mich getan hat. Und das ist die Lebensquelle für mich. Wie sagt Jesus dort bei der Samariterin, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten, aber wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das möchte ich Ihnen einfach auch noch als Erfahrung weitergeben. War ja in vielen Sterbebetten. Es war herrlich, dass das bis Corona nie ein Problem war, auch morgens um 6 Uhr auf eine Intensivstation zu kommen. Und selbst die Ärzte haben gesagt, jetzt sind Sie dran. Wie Menschen den Tod nicht schmecken. Ganz groß, was Jesus auch weiß. Die Bitterkeit des Todes nicht mehr schmecken. Weil Jesus uns dies durchgenommen hat, dass die Glaubensfreude so groß wird. Jesus ist da in einer Gewissheit. Man steht ja immer daneben und sagt ja nur ein Bibelwort. Und dass das für die Leute so viel bedeutet, seine Kraft, weil der Heilige Geist im Wort Gottes drin ist. Es ist Geist und Leben, das Wort Gottes. Und das ist die Zusage von Jesus, dass er dich durchführt durch die Schrecken dieser Welt. Du brauchst dich nicht fürchten. Auch wie Jesus dann am Laubhüttenfest sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wasser finden. Ströme! Nicht Bächlein wie die Nagold. Ströme, wie der Amazonas, wie der Nil, wie der Euphrat und Tigris. Große Ströme. Dass von deinem Leben Segenströme ausgehen, das macht der Gekreuzigte, weil er in deinem Leben wirken will. Und darum hat er für uns die Tiefen erlitten, dass wir es nicht mehr, wir können es nicht mehr durchleiten. Schrecklich, wenn einer ohne Jesus stirbt und das nicht weiß. Und wenn er das nicht erkennt und nicht haben will, sondern dass ich das wissen darf und geborgen sein, er hat für mich erlitten. Für dich, das ist die Passionsgeschichte. Die größte Siegesgeschichte an dem Ostertag wird es enthüllt, aber schon bei der Kreuzigung, wie dreht das durch? Und sie dürfen nie stehen bleiben an den Schrecken der Schmerzen und an den Qualen. Jesus hat es erlitten, aber er hat den Sieg errungen, so wie es im Psalm 22 dann steht. Herrlich, er ist durchgedrungen und gibt dir den Frieden. Und du darfst das fassen und wissen. Wir wollen noch beten. Jesus, du Gekreuzigter, wir danken dir, dass du das Elend dieser Welt, den tiefen Fall der Verlorenheit auch unseres Lebens, überwunden hast für uns, damit wir in deinen Armen geborgen sind, auch im Sterben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, das hast du gesagt. Und für uns ist das nur ein Heimgang, ein fröhliches Hinüberziehen zur Ewigkeit. Herr, gib uns diesen festen Glauben. Lass deinen Geist wirken, dass wir dein Wort glauben können. Und wir bitten dich auch für die, die nicht unter uns sind, an die wir denken, die so schwer durch müssen, noch durch so viel Leiden, dass wir ihnen diese große Freude deines Sieges verkünden können. Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben. In deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Danke, Herr. Wir bitten dich, dass du uns auch dies schenkst und überall, wo dein Wort morgen verkündigt wird. Gib, dass das Menschen fassen können in der Vergänglichkeit ihres irdischen Lebens, dass du sie krönst mit Gnade und Barmherzigkeit. Danke für dein Geben und dein Beschenken. Amen.